Willkommen zu Recenter News am 4. Februar 2022. Mein Name ist Alexander Benesch, wir sind auf Sendung für rund eine Stunde. Schwerpunktthema heute, fragt das Militär nicht Fauci oder Drosten? Es gibt jetzt eine neue Medienkampagne, scheinbar aus konservativer Ecke, gegen Wissenschaftler wie Drosten und Fauci. Diese hätten womöglich wesentliche Aspekte des Pandemie-Ursprungs vertuscht. Die Kampagne richtet sich auch gegen China, die ebenfalls vertuscht hätten. Das Cicero-Magazin macht das jetzt als großen Aufhänger. Kommt dann auch irgendwie noch eine Erklärung raus, die dann von verschiedenen Wissenschaftlern unterschrieben wird, also im Protest gegen diese Vertuschungsaktion. Diverse andere Blätter bringen das auch. Auch Russia Today Deutsch hatte da einen dicken Bericht drüber. Wissenschaftler ließen bei ihren Äußerungen, öffentlichen Äußerungen, die militärische und geheimdienstliche Ebene weg. Jetzt werden diese Wissenschaftler scharf kritisiert, aber auch die Kritiker lassen die militärische und geheimdienstliche Ebene weg. Wenn man wirklich wissen will, wie die USA mit China Funktionsgewinnforschung mit neuartigen Viren durchgeführt haben, und wenn man wissen will, wie die höchsten Ebenen der USA und China miteinander gesprochen haben, nachdem die Pandemie ausgebrochen war, dann sind Leute wie Fauci und Drosten beileibe nicht diejenigen, die die Antworten haben. In den USA haben wir Senator Rand Paul, ein Republican, der liefert sich ja auch ständig einen Schlagabtausch mit Fauci. Bei Fox News schreibt Senator Rand Paul Folgendes. Also da wurde dann gearbeitet mit Leuten wie Peter Daszak, Präsident von der EcoHealth Alliance. Da gab es Geld vom National Institutes of Health. Man wollte diese Fledermaus-Coronaviren hier erforschen. Es gab heikle, gefährliche, sogenannte Funktionsgewinnforschung. Man hat also dann neuartige Viren gebastelt, weil sowas könnte sich auch mal natürlich entwickeln oder irgendwelche bösen Leute würden sowas entwickeln und deswegen müsse man sehr frühzeitig darauf vorbereitet sein. Man müsse also selber neuartige Viren basteln und könnte dann eben schon so Verteidigungsmaßnahmen entwickeln. Und dann sei aber ja plötzlich die Corona-Pandemie ausgebrochen und plötzlich mauern halt solche Leute wie Fauci. Und Fauci hätte halt eben dann die öffentliche Debatte begrenzen wollen. Also Fauci hätte halt eben dann hier Druck ausgeübt auf andere Forscher auch noch und so. Und man hätte sich dann darauf geeinigt, wir reden in der Öffentlichkeit nicht über die Möglichkeit, dass halt die Pandemie aus dem Labor kam, sondern wir tun halt so, als sei das halt eine dumme Verschwörungstheorie. So, warum, fragt hier Rand Paul auf Fox News, warum agierte Fauci so aggressiv? Ja, und Rand Paul gibt dann auch gleich schon eine Antwort drauf. Also das heißt, es würde halt Fauci um Geld gehen. Es würde Fauci um seinen Ruf gehen. Es hätte vertuscht werden sollen, dass halt diese Funktionsgewinnforschung in China ein Fehler war. Deshalb hätte Fauci die öffentliche Debatte begrenzen wollen. Deshalb hätte man divergierende Stimmen als Verschwörungstheoretik abgetan. Aber Moment, es gibt doch noch andere plausible Gründe, warum Fauci die öffentliche Debatte einschränken wollte. Die Sicherheitsbehörden und die ganze hohe Politik haben wahrscheinlich vorgegeben, die öffentliche Debatte zu beschränken. Wenn amerikanische Top-Forscher und Gesundheitsbehörden heikle Forschung betreiben mit den Chinesen und Geld schicken an China, dann ist das vorher durchgeprüft worden von Sicherheitsbehörden. Es wurde genehmigt und laufend überwacht. So läuft das halt. Das kann das NIH oder ein Fauci nicht auf eigene Faust machen. Sorry. Und wenn dann plötzlich eine Seuche ausbricht, ja, ein Virus so ähnlich wie die, an denen rumgeforscht wurde, dann gibt es selbstverständlich auf höchster Ebene Gespräche zwischen den USA und China. Wenn die Supermächte ganz oben an der Spitze entscheiden, die öffentliche Debatte zu begrenzen, dann wird die Debatte begrenzt. Dann macht auch ein Fauci, was ihm befohlen wird. Letzten Endes müsste also Rand Paul oder Fox News also nicht primär Fauci in die Pfanne hauen, sondern das Sicherheitsestablishment. Aber da sitzen ja viele Republicans mit drin und es geht um ganz, ganz wichtige Sachen. Also der ganze Bereich Biodefense, ja, der Schutz vor biologischen Bedrohungen, Kampfstoffen. dieser ganze Bereich ist so militärisch wichtig, da gibt es halt eben ganz, ganz viele geheime Sachen und die dürfen nicht in die Öffentlichkeit gelangen. Es soll auch keine öffentliche Diskussion geben über diese geheimen Ebenen, weil man wäre dann gezwungen, stückweise halt hier die Karten offen zu legen, was die geheimen Kapazitäten sind. Und das wäre unglaublich gefährlich, denn irgendwelche potenziellen Angreifer in der Welt könnten ja dann ihre Angriffsstrategien entsprechend abändern. Ja, und nochmal zum Mitschreiben, das US-Imperium oder angloamerikanische Imperium ist nicht wirklich total gespalten in einen linken und rechten Flügel, die sich dann gegenseitig bis aufs Blut bekämpfen. Also vieles von dem Gelaber auf Fox News oder hier in den Parlamenten, Untersuchungsausschüssen, es ist halt hauptsächlich Gelaber. Ja, das heißt, ich weiß nicht genau, wie viel Rand Paul versteht von diesen ganzen Zusammenhängen. Es kann durchaus sein, ja, dass also Rand Paul kann vielleicht wirklich denken, dass er hier versucht, hier der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Aber es kann auch sein, dass es halt eher so ein bisschen politisches Theater ist. Ja, das heißt, die Wähler da draußen wollen hier vertreten werden. Die Wähler wollen da draußen irgendwie die Wahrheit ergründen. Und Rand Paul erweckt halt den Eindruck, ja, dass er sich hier der Wahrheit annähert. Aber es bringt ja nicht sonderlich viel, Fauci da zu befragen, weil Fauci hat gar nicht die ganzen Antworten und das, was er weiß, darf Fauci auch nicht wirklich sagen. Also, es heißt hier weiter auf Fox News, also das National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID, die gaben halt dann Geld an das Wuhan-Labor in China. Und da hat man eben dann gefährliche Funktionsgewinnforschung gemacht. So, zu den Aufgaben von NIAID gehört ganz offiziell Biodefense and Emerging Infectious Diseases. Also das ist jetzt wirklich kein Geheimnis. Man will also hier erforschen bei NIAID, was für neue Angriffe es geben könnte, welche neuen Erreger es geben könnte. Also man spricht ja auch ganz gezielt von Epidemien oder Pandemien, die halt absichtlich ausgelöst wurden. Ja, man redet jetzt nicht einfach nur darüber, es könnte ja mal irgendwas aus Zufall entstehen und wir haben dann ein Problem damit, sondern man redet hier auch ganz gezielt über Angriffe, die man abwehren möchte. Also in wenigen Sekunden findet man Informationen darüber, wie sich NIAID, das NIH und das Militär überschneiden. Man kann sich einlesen in den Themenkomplex und man versteht, also vor allem wenn man halt auch Sachliteratur gewälzt hat, ja, man versteht dann grundlegende Dinge wesentlich besser. Ständig überschneiden sich also die zivilen Forschungseinrichtungen mit den militärischen. Also da gibt es das US Military HIV Research Program. Dann gibt es das Military Infectious Diseases Research Program und so weiter und so weiter und so weiter. Viele dieser Aufgaben profitieren einfach von Funktionsgewinnforschung. Dann gibt es einen interessanten Bericht vom US Army War College. Das ist so eine Art Bestandsaufnahme. Der Titel lautet Biodefense Research Supporting the Department of Defense, a New Strategic Vision. Also da steht dann drin, dass halt der Normalbürger teilweise recht unrealistische Vorstellungen hat. Also wie schnell man auf einen neuen Krankheitserreger reagieren kann. Ja, das heißt, der Steuerzahler meint dann, das geht halt irgendwie sehr, sehr flott. Ja, kommt also eine neue Pandemie zum Beispiel. Ob jetzt durch natürlichen Ursprung oder halt als Angriff von irgendjemandem. In kürzester Zeit, ja, so die Wunschvorstellung, hättest du dann halt einen Impfstoff und so. Aber so ist es halt einfach nicht, ja, sondern es dauert oftmals einfach sehr, sehr lange. Teilweise dauert es 15 Jahre und braucht $1 Milliarde, bis du dann mal irgend so ein fix und fertiges Produkt hast, was du dann halt eben verabreichen kannst an die Soldaten oder sogar an Teile der Bevölkerung oder die ganze Bevölkerung. 15 Jahre. Also, das heißt, man merkt halt schon, wie aufgeschmissen das Militär eigentlich ist, und nicht nur in Amerika, wenn man keine Funktionsgewinnforschung betreibt. Funktionsgewinnforschung ist saumäßig gefährlich, klar, das sollte man sehr leicht verstehen können. Also man bastelt da neue gefährliche Viren, und wenn das halt dann durch ein Versehen aus dem Labor entkommt, wow, dann hast du ein Riesenproblem. Das Risiko ist klar. Aber es ist halt eben auch ein gewaltiges Risiko, wenn du solche Funktionsgewinnforschung eben nicht machst. Du bist einfach aufgeschmissen. Das heißt, es kommt dann eine neue Pandemie, ein neuer Virus, und dann fängst du an, ja, rumzuforschen und zu entwickeln. Und selbst wenn du das mit Hochgeschwindigkeit dann versuchst, ja, dann kann es immer noch 2, 3, 5 Jahre dauern, bis du da richtig drauf reagieren kannst. Ich meine, jetzt inzwischen haben wir mRNA-Impfstoffe und so weiter und neue Technologien, aber mit den klassischen Methoden, du bist einfach aufgeschmissen. Und das ist eben dann dieses Schlüsselargument immer gewesen für diese Funktionsgewinnforschung. Das heißt, du bastelst halt alle möglichen neuen Viren und kannst dann schon entsprechend anfangen, halt dann an Gegenmaßnahmen zu forschen. Und wenn dann mal sowas passiert, wenn so ein Erreger dann mal rumgeht, kannst du sofort auf existierende Forschung zurückgreifen. In dieser Bestandsaufnahme wird dann eben gefordert, dass halt mehr und mehr noch mehr zusammengearbeitet wird, dass halt das strukturell noch mehr zusammengeführt wird. Also sowohl die rein militärische Forschung als auch die zivile Forschung. Also man spricht ja auch gezielt über das National Institutes of Health. Ja, man gibt hier nochmal die genaueren Informationen. Normalerweise dauert halt eben eine Entwicklung saumäßig lange. Und oftmals hast du dann verschiedene Kandidaten für einen neuen Impfstoff gegen irgendwas, und einige davon fallen aber dann trotzdem weg. Das heißt, du hast viel reingesteckt an Zeit und Energie und Geld, und dann hast du aber nichts davon. Ja, das heißt, dein Wunschkandidat ist eigentlich dann für die Tonne. Also, verteilt man Forschung auch auf verschiedene Schultern international? Das ist ein Geben und ein Nehmen, weil auch andere Supermächte wie China ja vor den gleichen Problemen stehen. Für die Chinesen ist das die gleiche Situation. Ja, es gibt so viele Erreger weltweit und so viele Versionen und Varianten. Du kannst doch nicht einfach nur dich überraschen lassen und dann anfangen zu forschen, sondern da will man halt wirklich Funktionsgewinnforschung machen. Unter anderem auch wie in Wuhan an neuen Fledermaus-Coronaviren. So, und in dieser Bestandsaufnahme vom US Army War College, da heißt es nochmal ganz klipp und klar, es gibt sehr viele ganz hohe Leute im Pentagon, beim Verteidigungsministerium, die haben nicht so richtig medizinische Ahnung oder haben nicht mal so richtig den Überblick. Das heißt, das sind halt oftmals Generäle, die dann eigentlich zu tun hatten mit Panzern oder Luftwaffe oder Marine und so. Die sind ziemlich planlos, was Medizin anbetrifft. Es wird dann bemängelt hier, dass halt viele Forschung hier zerklüftet ist. Die Übersicht geht halt flöten und so. Und letzten Endes ist man unzufrieden mit dem derzeitigen Status quo, also beim Verteidigungsministerium. Also gerade bei, jetzt hier, man spricht es explizit aus, biologischer Kriegsführung oder biologischem Terrorismus. Also, du kannst nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und an der Stelle muss man sich auch fragen, ob es in all den militärischen Forschungseinrichtungen, ob es da nicht schon frühzeitig neue Durchbrüche gegeben hat, die man geheim hielt aus strategischen Gründen. Also es gab ja schon vor 30 Jahren öffentlich bekannte Grundlagenforschung zu mRNA-Technologie in Bezug auf Impfungen. Und in der gewöhnlichen zivilen Forschung hat es dann lange Zeit aber keine konkreten Ergebnisse gegeben. Und einige Forscher haben dann sich anderen Sachen zugewandt. Also man war sich nicht sicher, ob da jemals eine Technologie mit rauskommt, mit der man tatsächlich schnell sichere Impfstoffe herstellen kann. Und zufällig jetzt während der Corona-Pandemie hieß es dann, wow, die zivile Forschung hat ihren Durchbruch gemacht. Und wir können das jetzt tatsächlich nutzen für die Corona-Pandemie. Ich habe schon ganz früh die Frage gestellt, hatte das Militär, also gerade das US-Militär, hatten die schon frühzeitig mRNA-Impfstoffe? Also gibt es da in den geheimen Biodefense, in den geheimen Biodefense-Ebenen, gab es da schon diese Möglichkeit? Hatte man das gut erforscht? Gab es da schon richtig gute Ergebnisse? Und war diese Technologie einsatzbereit schon länger? Und hat man die jetzt dann anlässlich der Corona-Pandemie dann halt in den zivilen Bereich geschoben und so getan, Heureka, wir haben jetzt was Neues? Ich habe das schon von Anfang an gefragt. Also gerade diejenigen, die sich jetzt halt viele Sorgen machen um diese mRNA-Impfstoffe, sind die sicher, ist das gefährlich und so. Also kann gut sein, dass das schon seit 20 Jahren oder so völlig erprobt ist, heimlich, dass das total sicher ist. Ja. Und also so funktioniert halt Biodefense. Du zeigst nicht alle deine Karten. Ansonsten würden ja potenzielle Angreifer ihre Angriffsstrategie anpassen. Also es gab ja schon dieses Fiasko um den Milzbrandimpfstoff, gerade während der Zeit des Golfkriegs. Also da war ja die Befürchtung, dass Saddam Husseins Militär mit wenigen Kilogramm Milzbrandpulver gegebenenfalls die US-Streitkräfte auslöschen könnte. Also mal dann rumgeforscht und gesagt, also wenige Kilogramm Pulver reichen, ein Zerstäuber, zwei Zerstäuber reichen und dann werden halt von den US-Truppen 70% irgendwie oder 70-90% halt rotzekrank und sterben. Und mal dann rumprobiert, ah, können wir nicht einen besseren Impfstoff irgendwie herstellen? Und dann hieß es, das dauert so lang. Und dann ist es nicht ganz hundertprozentig sicher. Und dann gibt es wieder Untersuchungsausschüsse und lauter Probleme. Und man hat dann eben Produktionsanlagen, die du für nichts anderes mehr verwenden kannst, weil das wäre ja sonst für andere Zwecke nicht mehr sicher. Und man hat sich dann irgendwie darauf geeinigt, wir drohen einfach Saddam Hussein mit Atomwaffen. Ja, also wenn der Irak uns angreift mit Anthrax, dann ballern wir mit Atomwaffen. Und dann ist Ruhe. Also man sieht halt eben dann, wie eingeschränkt man letztendlich dann doch in vielerlei Hinsicht war. Dann heißt es hier weiterhin in dieser Bestandsaufnahme vom US Army War College. Vor dem Jahr 2001. Vor dem Jahr 2001 wurde gar nicht so viel Geld ausgegeben für Biodefense, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte. Hauptsächlich bekamen militärische Einrichtungen das Geld für solche Forschung gegen halt Bioterror und biologische Kriegsführung. Man bezog sich hier auf die Denkweise aus dem Kalten Krieg. Also man hatte sich da konzentriert auf das Risiko für die eigenen Streitkräfte. Das heißt, primär wollte man die eigenen Streitkräfte schützen und jetzt nicht so viel Wert legen auf den Schutz der Zivilbevölkerung. Das war mir jetzt so deutlich auch noch nicht klar, wobei ich ja schon seit vielen Jahren mich einlese in die Thematik, mich da reinarbeite. Es heißt, das Verteidigungsministerium der USA sei die führende Einrichtung gewesen für Biodefense und die primäre Einrichtung war dann das US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases. So, und dann passierte 9/11, also die Anschläge mit diesen Flugzeugen und dann, was vielleicht sogar noch eigentlich wichtiger war, passierten diese Milzbrandbriefe. Wir haben da auch schon mal eine Sendung drüber gemacht und halt das nochmal aufgearbeitet. Sehr interessanter Vorfall. Also man hat dann erstmal gedacht, das sei einfach nur Al-Qaida. Dann hat man herausgefunden, es war eine besondere Art von Milzbrand. Dann fiel der Verdacht auf etablierte Forscher. Es gab zeitweise zwei Hauptverdächtige, die den Kampfstoff eventuell beschafft hätten. Der eine Hauptverdächtige war so ein bisschen so ein Hochstapler. Also der hatte fragwürdige halt eben Auszeichnungen, Bildungsabschlüsse, hat aber schon sehr eng mit dem US-Sicherheitsestablishment zusammengearbeitet. Komische Sachen in Afrika, glaube ich, waren das. Und der andere Hauptverdächtige war ein super anerkannter Forscher, der aber ziemlich plemplem wurde. Das heißt, der war dann psychisch irgendwann so gestört, dass dem alles zuzutrauen war. Und im Laufe der Zeit verloren die Ermittler dann doch das Interesse an den beiden Hauptverdächtigen und genau rekonstruieren kann man es anscheinend nicht, woher der Angriff kam. Aber versetzen wir uns mal in die Lage hinein vom Jahr 2001 und 2002. Ja, Angriff mit Flugzeugen, Angriff mit Milzbrand, das heißt ein Haufen Panik. Und es galt der Krieg gegen den islamischen Terror. Und plötzlich wurde ein Haufen Geld neu bewilligt. Ja, ein Haufen Geld unter anderem auch für Biodefense. Und jetzt heißt es hier in dieser Bestandsaufnahme zu dem Thema, es galt eigentlich als ausgemachte Sache, dass das Militär die neuen Gelder bekommt. Ja, also das war so die Erwartung. Ja, das heißt, diejenigen, die sowieso das bisher gemacht haben, Biodefense, bei dem Military, die würden jetzt auch die neuen Gelder bekommen. Aber es war ein riesiger Schock für einige, dass die neuen Gelder stattdessen woanders hingingen, nämlich an das National Institutes of Health. Unter dem Department of Health and Human Services. Also das sind auch diese Behörden, wo dann auch Mr. Fauci so bedeutsam war. Und nicht nur bekamen die dann halt das ganze neue Geld, sondern das National Institutes of Health sollte dann auch noch die Führungsrolle einnehmen für Biodefense, also für Gegenmaßnahmen gegen biologische Terrorattacken und biologische Kriegsführung. Boom, Shakalaka. Also eine Riesenüberraschung für einige, Riesenschock für einige. Und da sieht man halt eben dann mal, wie stark dieser militärische und zivile Bereich ineinander reichen, wie stark das überlappt. Und Fauci hatte wohl einen relativ tiefen Einblick, aber er darf kaum Antworten geben, weil das interessante Zeug einfach geheim ist. Er ist auch nur ein Glied in einer Befehlskette. Ja. Und das ist alles auf einer Need-to-Know-Basis. Jeder kriegt nur so viele Informationen, wie er unbedingt braucht, um seine Teilaufgabe zeitnah zu erledigen. Das ist einfach so. Also, und in den ganzen Beschreibungen, ob jetzt hier vom Army War College eine Bestandsaufnahme oder in anderen öffentlichen Berichten oder in anderen Quellen, es ist vollkommen klar, alles Mögliche an dieser Biodefense-Forschung ist geheim. Also man redet in der Öffentlichkeit nur ganz, ganz grob über diese Zusammenhänge und so, aber die ganzen Details und die wichtigsten Sachen, das ist alles geheim. Es gibt einfach diese geheime Ebene und da hat der normale Politiker keinen Zugriff drauf, der normale Bürger hat keinen Zugriff drauf. Das ist einfach so. Und komischerweise ist das für viele Menschen extrem überraschend. Und was halt eben auch verblüffend ist, ist, dass eigentlich seltenst explizit darauf hingewiesen wird, ja, es gibt geheime Ebenen, ja, da haben die Leute halt keinen Zugriff drauf. Das ist zwar natürlich offensichtlich, dass es diese geheimen Ebenen gibt, aber man spricht das eigentlich nicht so explizit an. Und das ist so eine Sache, die ich halt eben auch eben gefunden habe in der Klimaforschung. Wir haben jetzt unseren neuen Dokufilm draußen, Unter der Hand, das militärische Wesen der Klimaforschung. Also ich habe dann mir gesagt, ich will das selber recherchieren, ich will selber mir ein Bild verschaffen von der Klimaforschung, was sie leisten kann, was sie nicht leisten kann, wie sie aufgebaut wurde. Ich möchte mich nicht verlassen auf irgendwelche anderen Einschätzungen. Und da hast du dann plötzlich gemerkt, wow, das wurde übers Militär aufgebaut, hauptsächlich für militärische Zwecke. Viel Forschung wurde dann zivil getarnt. Also man hat dann gesagt, ja, das sind diese neuen Satelliten sind da, um die Umwelt zu schützen und also verschiedenste Programme bei der NASA, die seien da für die Gesundheit des Planeten, aber es ging halt auch zum Großteil darum, einfach den Planeten zu überwachen für militärische Zwecke. Und Klimamodellierung ist unglaublich wichtig für das Militär, genauso wie Wettermodellierung. Also die ganze Welt ist ja ein potenzielles Operationsgebiet, Einsatzgebiet für das US-Militär oder halt die NATO. Ja, das heißt, du musst ja überall einsatzbereit sein, ob jetzt in Asien oder in Südamerika oder sonst irgendwo, in Afrika irgendwo, immer muss das Militär bereit sein und du willst unbedingt vorab schon wissen, wie ist das Klima da in der Region in den nächsten Monaten oder in einem Jahr. Man will konstant den Planeten überwachen, was das Klima anbetrifft, damit man eben dann auch in die Zukunft modellieren kann. Und dann brauchst du, wenn du jetzt halt eben dann konkret die Entscheidung triffst, okay, an dem Datum oder innerhalb von diesem Zeitfenster, was die Klimamodellierung uns vorgibt, in dem Zeitfenster wollen wir losschlagen mit unserem Angriff, dann muss halt kurz vorher eben dann noch die Wetterberichte kommen und die Wettermodellierung kommen, weil es ja sein kann, dass man dann die Operation kurzfristig verschieben muss. Also genau das passierte ja bei der Invasion der Normandie im Zweiten Weltkrieg. Das ist eines der deutlichsten Beispiele, die ich auch in dem Film ja nenne. Das heißt, man brauchte halt Klimaforschung, man musste wissen, was ist ein Zeitfenster für diese Invasion, und dann brauchtest du noch die Wetterforschung. Machen wir es jetzt an dem Tag oder einen Tag später? Und da wurde brutal gekämpft um Wetterdaten. Also man hat dann die deutsche Verschlüsselung gehackt und hatte dann Zugriff auf deutsche Wetterdaten, und man hat dann deutsche Wetterschiffe zerbombt und deutsche Wetterflugzeuge abgeschossen, deutsche Wetterstationen kaputt gemacht. Man wollte verhindern, dass die Nazis an gute Wetterdaten kamen, und die Amerikaner, die Angloamerikaner wollten selber die besten Wetterdaten. Und es ist natürlich aus dem Kontext heraus vollkommen selbstverständlich, wer die besseren Wetterdaten hat, wer die bessere Wetter- und Klimamodellierung hat, der hat den militärischen Vorteil. Dementsprechend wird man da nicht seine ganzen Karten offenlegen. Das heißt, die beste Modellierung wird geheim sein, die besten reinen Daten, unverfälschten Daten werden geheim sein. So läuft das halt beim Militär. Das ist einfach so. Es wird halt im Bereich Klimaforschung und Wetterforschung nie explizit gesagt oder fast nie explizit gesagt, es gibt geheime Ebenen, da habt ihr als Normalbürger, Normalpolitiker keinen Zugriff drauf. Das wird nicht explizit gesagt, und deswegen ist es vielen Leuten überhaupt nicht bewusst. Also es gab die ein oder andere Reaktion auf unser Doku, wo Leute meinten, hä? Wie? Was? Geheime Ebenen? Geheime militärische Kapazitäten? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also blanke Naivität, blankes Unwissen über fundamentale Aspekte eines Imperiums und eines Militärs. Und die Leute müssen anscheinend wirklich wie so Babys gefüttert werden mit dem Löffel. Also man muss den Leuten wirklich von offizieller Seite anscheinend sagen, ja, es gibt geheime Ebenen, geheime Kapazitäten. Erst dann raffen das die Leute. Also es gibt ja einige so Klimaaktivisten und Hobby-Klimatologen, die wissen eigentlich nichts über die militärischen Ebenen und wollen auch gar nichts drüber wissen. Das heißt, wenn die dann rumdebattieren wollen, dann möchten die diesen ganzen militärischen Aspekt einfach beiseite drängen. Sie möchten das von sich wegschieben. Sie möchten nur reden über Sachen, die ihnen vertraut sind, Sachen, wo sie sich irgendwie wohlfühlen dabei. Also ja, es gibt doch irgendwelche tollen zivilen Klimamodellierungen, die tolle Software. Man kann sich ja Ergebnisse der Berechnungen runterladen und so. Ja, schön, ne? Und dann weisen sie die Vorstellung weit von sich, es könnte halt geheime militärische Kapazitäten gelten. Also sie wollen nicht akzeptieren, dass sie nicht Zugriff haben auf alles Wesentliche. Weil sobald sie zugeben, sich selber gegenüber und anderen gegenüber, sie haben nicht Zugriff auf die eigentlichen Kapazitäten, dann würden sie ja zugeben müssen, sie wissen gar nicht, was die tatsächlichen Kapazitäten sind. Was Klimamodellierung, Wettermodellierung wirklich leisten kann und was es nicht leisten kann. Und fürs Militär ist es halt schon ein Riesenerfolg, wenn du Monate im Voraus Klima modellieren kannst, einigermaßen akkurat, oder ein Jahr im Voraus Klima modellieren kannst. Es ist ein Riesengewinn fürs Militär, wenn du Tage oder eine Woche im Voraus hier eine relativ gute Wettervorhersage machen kannst für die Luftwaffe. Also mit solchen Sachen würde man sich schon zufrieden geben. Und das Militär muss sich zufrieden geben mit dem, was man einfach nur hat. Es ist halt eben, es gibt jetzt keinen Anlass zu glauben, dass es halt diese perfekte Modellierung gibt, ja, wie es immer behauptet wird von den Klimaaktivisten. Also dass man damit mit einer vor allem zivilen Software, wie beim UK Met Office, die eigentlich zum Militär gehören, dass man da jetzt mit einer zivilen Software da Jahrzehnte in die Zukunft genau modellieren kann und genau sagen kann, wie die Durchschnittstemperaturen sein werden, vor allem im Zusammenhang mit menschlichem CO2-Ausstoß. Also diese Vorstellung, dass da immer behauptet wird, ja, dieser Perfektionsgrad, der da behauptet wird, das halte ich für absoluten Schwachsinn. Das gibt die Forschung einfach nicht her und das geben die Informationen einfach nicht her. Das Militär gibt sich schon mit viel, 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 viel geringeren Sachen zufrieden. Ja, und man arbeitet mit dem, was man hat. Und selbst als Phil Jones gegrillt wurde von einem Untersuchungsausschuss wegen mangelnder Transparenz bei der Klimaforschung, selbst als dann international die Wut hochkochte wegen dem Climategate-Skandal und was diese Forscher, führenden Klimaforscher irgendwie der Öffentlichkeit vorenthalten und anderen Forschern vorenthalten, selbst als der Druck so groß war auf Phil Jones und Michael E. Mann, selbst dann haben diese Klimaforscher nie gesagt, okay, jetzt passen wir alle gut auf, ja, lasst uns in Ruhe, es gibt geheime Ebenen, es ist sehr, sehr militärisch, hat sehr viel zu tun mit nationaler Sicherheit. Selbst wir haben nicht Zugang zu allem und wir dürfen auch nicht alles veröffentlichen, alles sagen, was wir wissen. Das ist einfach zu militärrelevant, das ist fürs Militär einfach zu wichtig und kein Staat wird sich da so ganz in die Karten schauen lassen, weil das würde ja Angreifern eben hier helfen. Ja, also macht da mal alle halblang, ja, wenn ihr allzu große Beschwerden habt, dann mault nicht uns an, sondern müsst ihr halt ein paar Ebenen weiter oben hier anklopfen und hoffen, dass die euch Antworten geben. Und ihr werdet diese Antworten nicht bekommen wegen nationaler Sicherheit. Also irgend so ein Hobby-Klimatologe wollte dann mit mir diskutieren auf Twitter und das ist ja kein richtig gutes Format, weil man kann ja seine Antwort immer nur in wenige Worte fassen. Wollte dann rumdiskutieren und so tun, als sei der militärische Aspekt vollkommen unwichtig und es könnte doch keine geheimen Kapazitäten und Ebenen geben. Wollte also dieses unangenehme Zeug einfach wegdrücken und wegdrängen. Und da habe ich ihn dann gefragt, glaubst du denn im Ernst, dass gerade die Angloamerikaner die ganze Welt beliefern, kostenlos beliefern, vollständig, umfassend beliefern, ehrlich beliefern, mit Daten, mit Software, um das Klima und das Wetter so gut wie möglich zu verstehen? Ja? Glaubst du wirklich, dass Amerika vor allem oder auch die Briten, dass die halt den Rest der Welt so schön beliefern? Mit diesen Informationen und mit dieser Software, was so wichtig ist fürs Militär. Denkst du das wirklich? Und um diese Frage machen die Personen dann eben einen riesigen Bogen. Also der Frage will man ausweichen, weil man möchte nicht klipp und klar sagen, ja, ich gehe mal davon aus, dass halt Amerika und Britannien, dass die ihre strategischen Konkurrenten so beliefern. Wenn man das so sagen würde, das ist absolut lächerlich, also man würde sich da der Lächerlichkeit preisgeben. Also versucht man das einfach zu vermeiden, die Frage zu vermeiden. Man labert lieber ja, über irgendwelche anderen Aspekte. Und genauso wenig wie ein Phil Jones da ehrliche Antworten geben kann oder konnte, genauso wenig kannst du jetzt einen 4G ausquetschen, um die tollen Antworten zu kriegen. Genauso wenig kannst du einen Drosten jetzt irgendwie ausquetschen und in der Hoffnung da die ganz tollen, vollständigen Antworten zu kriegen. Das kannst du sowas von vergessen. Es heißt hier weiter in der Bestandsaufnahme vom Militär, dass NIH, National Institutes of Health, die haben dann sofort reagiert auf die neue Mission und man hat diesen NIAID Strategic Plan for Biodefense Research vorgelegt im Februar 2002. Ja. Früher war das so streng in militärischer Hand, aber ab 2002 gab es halt eben dann viel neue Forschung und Ansätze vom NIH, National Institutes of Health. Also da wurden dann Forschungsgelder vergeben, alles Mögliche gemacht hier. Es gab Querverbindungen zur Pharmaindustrie und man sah auch ein neues Programm, Project BioShield. Also da wurden ja auch so große Summen reingesteckt. Und da überschnitt sich halt eben dann alles, also Militär mit ziviler Forschung, mit Pharmaindustrie, also halt Privatkonzerne und so. Aha, also Rand Paul, mach halt einfach eine grundlegende Forschung zu dem Hintergrund. Finde raus, auch durch Nachbohren bei den Untersuchungsausschüssen, ja, durch Befragung, finde halt raus, ab wann Fauci halt eben Fragen nicht mehr beantworten kann bzw. darf wegen nationaler Sicherheit. Und dann wirst du dich halt voranarbeiten können, also halt weiter nach oben arbeiten können in dieser Befehlskette, in dieser Futterkette. Aber ist Rand Paul wirklich bereit, hier da weiter oben zu bohren? Beziehungsweise lässt sich das dann immer noch so schön einpflegen in dieses Gestreite zwischen Republicans und Democrats? Dann gab es eine Publikation hier in The Lancet von 2002. Lancet ist ja eine der führenden Wissenschaftspublikationen. Und da ging es halt eben dann auch um diese neue Forschung, die da bezahlt wurde. 2003, Präsident George W. Bush bat den Kongress für neues Geld. Also man wollte über 6 Milliarden Dollar für weitere Programme, um die Vereinigten Staaten zu verteidigen gegen biologische Angriffe. Und ein Haufen von diesem Geld sollte dann fließen an das National Institute for Allergy and Infectious Disease, NIAID. Man zitierte hier bei The Lancet auch den NIAID-Direktor Anthony Fauci. Es heißt, diese neuen Programme werden implementiert mit, Zitat, Lichtgeschwindigkeit. Also all diese neuen Durchbrüche, die man jetzt hat, das hätte früher Jahre gedauert, jetzt schaffen wir das in Monaten. Und man spricht hier auch grob natürlich, ja, die Details sind ja wohl geheim. Also man sprach dann hier über neue DNA-Impfstoffe, die erprobt werden gegen zum Beispiel Ebola. Ja, Teile von dieser Forschung sind auch veröffentlicht worden. Das NIAID-Team wurschtelt halt hier dann rum an irgendwelchen neuen Versuchsreihen, ob man das auch einsetzen kann hier für Menschen, ja, nicht nur Versuchsaffen. Und Fauci kommentierte dazu, können Sie sich vorstellen, wie lang das normalerweise gedauert hätte unter normalen Bedingungen? Aber, so Fauci, wir befinden uns jetzt im Krieg und es sind eben keine normalen Umstände. Und wir müssen diese Dinge halt eben dann machen in einer Geschwindigkeit, die es so vorher noch nicht gab. Punkt. Ah, wir befinden uns im Krieg. Ja? Und die gleiche Argumentation gilt eigentlich dann durchgehend seitdem. Das heißt, man fürchtet sich jetzt nicht mehr so in der Öffentlichkeit über Al-Qaida, aber es gibt ja Unmengen an Bedrohungen durch biologische Kampfstoffe aus verschiedensten Richtungen. Nordkorea und hast du nicht gesehen. Islamische Staat und so weiter und so fort. Also man befindet sich ja sowieso im Dauerkrieg. Also gerade wenn man so ein Imperium ist wie Amerika oder halt die Angloamerikaner, die NATO. Man befindet sich ja eigentlich immer im Dauerkrieg. Und deswegen kann man auch solche Leute wie Fauci immer wieder halt eben dann von weiter oben aus bearbeiten mit dem Argument, hey, wir brauchen diese Funktionsgewinnforschung, wir müssen auch mit den Chinesen zusammenarbeiten, wir können das nicht alles selber machen. Ja, Funktionsgewinnforschung ist gefährlich, wenn da mal aus dem Labor was entkommt, aber die Alternative ist viel gefährlicher. Wenn wir Funktionsgewinnforschung nicht machen, dann sind wir sowas von im Eimer im Ernstfall. Und das ist dann auch bei der Corona-Pandemie jetzt, anscheinend aus meiner Sicht, so vermute ich das hier, Anlass genug, damit Fauci halt eben dann wesentliche Fragen nicht beantwortet, die er auch nicht unbedingt beantworten darf. Ja? Das heißt, du unterschreibst ja dann teilweise hier bestimmte Verträge mit der Regierung, mit dem Militär. Du darfst bestimmte Sachen, die der Geheimhaltung unterliegen, nicht veröffentlichen. Ansonsten machst du dich halt eben des Verrats schuldig und du wanderst halt hier mal richtig krass ins Gefängnis. Das heißt, dementsprechend wäre es jetzt auch nicht schwer, jemanden wie Fauci davon zu überzeugen, ja, dass er jetzt halt dann Einfluss nehmen soll auf die öffentliche Debatte mit dieser einen Telefonkonferenz oder Videokonferenz, dazu gleich noch mehr, wo halt dann hinterher Forscher gemeint hatten in der Öffentlichkeit, ah, lassen wir doch dieses Geschwätz über einen Laborursprung, das sind doch nur dumme Verschwörungstheorien. So, SARS-2, also was Covid auslöst, das würde eingestuft werden bei NIAID als ein Pathogen der Kategorie C. Und also du kriegst natürlich dann keine richtige Transparenz von NIAID, schon gar nicht auf der Webseite, wobei man nachlesen kann, an was man da alles arbeitet. Also das heißt, man braucht eben dann auch nicht wirklich erwarten, dass es da eine richtige Aufklärung gibt. Die Amerikaner hängen da mit drin, die Chinesen hängen da mit drin. Und wenn halt eben sowas passiert wie die Corona-Pandemie, dann gibt es halt eben dann Gespräche, also geheime Gespräche auf höchster Ebene zwischen Amerika und China. Und der Inhalt dieser Gespräche, der ist uns halt nicht bekannt. Es wäre zumindest mal interessant, wenn die Leute mal kapieren würden, dass es halt diese geheimen Ebenen gibt. Und es ist sicherlich nicht im Interesse der Supermächte, da irgendeine Transparenz zu zeigen. Es ist nicht im Interesse der Supermächte, dass da eine breite Diskussion stattfindet unter Wissenschaftlern von wegen, ja, war es ein Laborursprung und so. Weil sobald nämlich da genauer nachgebohrt wird in der Öffentlichkeit, dann müsstest du schrittweise deine Karten offenlegen, was deine Verteidigungskapazitäten wirklich sind. Und da Karten offen zu legen, ist unglaublich gefährlich, weil ja Angreifer dann, potenzielle Angreifer, ihre Angriffstechniken entsprechend anpassen würden. Ja, also deswegen, für die Amerikaner, für die Chinesen, war es naheliegend, Funktionsgewinnforschung zu machen, sich gegenseitig da zu helfen, sich gegenseitig auszutauschen. Und das ist halt schrecklich geheim. Also es ist durchaus möglich, dass halt da jetzt einfach ein Fehler passierte in einem chinesischen Labor. Ja, Schlamperei, man hat sowieso viel um die Ohren und ein so neuer Coronavirus, da wird halt schon mal dran gearbeitet in einem Level 2 Labor oder 3. Ja, und da sind die Sicherheitsvorkehrungen halt nie und nimmer so krass wie in einem Labor der Stufe 4. Kann durchaus sein, dass die Chinesen da geschlampt hatten und dass es halt dementsprechend dann vertuscht wurde von den Chinesen und den Amerikanern zusammen. Also diese Vertuschung würde dann von ganz oben ausgehen. Man würde das intern halt rechtfertigen mit dem Verweis auf nationale Sicherheit. Offenheit könne man sich da nicht leisten. Das wäre ein viel zu großes Sicherheitsrisiko. Und es kann dementsprechend sein, dass es halt, dass diese Vertuschung halt dann runtergereicht wurde, bis hin zu 4G und dann bis hin zu anderen Forschern und so. Und wie dann Drosten da mit reinspielt, da kann man natürlich dann spekulieren, also wie viel man dem vielleicht erzählt hat oder nicht erzählt hat. Also man darf sich das nicht so einfach machen und in diesen parteipolitischen Kategorien denken, wie es jetzt halt passiert, ja. Also wenn eine gruselige Sache passiert, dann wollen Leute halt sofort wissen, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, was ist wirklich passiert. Und Leute lassen sich halt an die entsprechende Narrative einreden, obwohl es halt eben dann viel, viel komplizierter ist. Und nur wenn du halt diese Komplexität auch wirklich dann hier mit einbeziehst, nur dann kriegst du wirklich Antworten. Nur dann kriegst du auch wirklich Ergebnisse raus und halt irgendeinen Vorteil raus für die Bevölkerung. Also es ist halt natürlich dann leicht für manche jetzt so zu tun, als sei jetzt 4G einfach so der Bösewicht und das NIH und oder Drosten und so, ja, als hätten die das irgendwie allein hier allein verbrochen. Diese Funktionsgewinnforschung und als würden die das jetzt aus irgendwelchen simplen, eigensinnigen Motiven da jetzt vertuschen. Das haut so nicht hin, ja, was jetzt da teilweise gemacht wird in den Medien. Also ich traue jetzt auch nicht einfach einem 4G, ich traue jetzt auch nicht einem Drosten einfach so, aber das sind halt Leute in einem wesentlich größeren Komplex. Ja, das sind so halt Leute, die halt Teilaufgaben erfüllen und diese Leute haben nicht die Antworten. Also es kann sein, dass irgendein böswilliger Akteur weltweit, also Islamisten oder indische Gruppen oder irgendwer, dass sie halt irgendwelche bösartigen Akteure hier eine Probe geklaut hatten von SARS-2, bevor die Welt überhaupt erfuhr, dass es SARS-2 gibt. Kann sein, dass ein Vorläufer geklaut wurde, ein bisschen weiter gebastelt wurde von irgendwem. Und es kann sein, dass halt irgendein böswilliger Akteur dann absichtlich die Pandemie auslöste, um China schlecht aussehen zu lassen, um die Amerikaner schlecht aussehen zu lassen, um halt die Supermächte zu zwingen, stückweise ihre Verteidigungskapazitäten offenzulegen. Also das war auch eine Sache, die ich von Anfang an den Leuten erklärt hatte. Ist durchaus möglich, dass ein Angreifer hinter der Pandemie steckt und dass der Angriff in Stufen stattfindet. Also die erste Stufe wäre halt eben dann SARS-2, Covid. Ja, man greift an und man beobachtet, wie die verschiedenen Länder damit umgehen, wie ihre Verteidigungskapazitäten sind. Und dann kann man eben mit diesem Wissen die nächsten Stufen halt eben dann entscheiden von dem Angriff. Also haben wir von Anfang an so erklärt. Ja, es gibt viele Konkurrenten der Chinesen, es gibt viele Konkurrenten der Amerikaner. Es gibt auch einige Gruppen da draußen, die halt eben fürchten, dass Amerika und China sich zu nahe stehen. Also dass sie halt sich einigen und so eine Art Kartell bilden. Ja. Also ich hatte ja schon in der Schulzeit vor ewigen Zeiten, hatte ich ja dann schon Sachen gelesen, also Sachliteratur. Deckname Artischocke, da ging es unter anderem auch um die Biowaffenforschung der Amerikaner. Und ich habe dann halt verschiedene Aspekte von dem Buch halt eben dann weiterverfolgt mit weiteren Büchern und weiterer Dokumentation. Also so war ich schon drauf als Gymnasiast. Ja, das war schon mein Interessengebiet. Also so lange ist das schon her. Ich bin jetzt fast 38 und ich habe da, glaube ich, mit 16 oder so angefangen, mich da reinzuarbeiten. Und da hast du eben dann alles Mögliche erfahren. Ja, das heißt, die Amerikaner forschen an Biowaffen. Und da gab es dann Forscher wie diesen Frank Olson, der hatte schon immer so ein bisschen moralische Bedenken dabei, dass da so Sachen ausprobiert wurden an Versuchsaffen. Und dann irgendwann sollte halt Frank Olson auch seine Meinung geben zu anderen geheimen Projekten, darunter auch so Verhöre mit Hilfe von Elektroschocks und Medikamenten und Hypnose. Und im Laufe der Zeit war dann Frank Olson halt in einer totalen Lebenskrise und vieles deutet halt darauf hin, dass er dann an die Öffentlichkeit wollte mit seinen Informationen. Es ging auch um die Frage, ob die USA eventuell biologische Waffen eingesetzt hatten im Koreakrieg. Also wir haben auch auf Recenter einige interessante Sachen zum Koreakrieg, ja. Das heißt, es gab ja immer die Vorwürfe, dass die Amerikaner hier bei strategischen Rückzügen die Gegend das Terrain verseucht hatten mit diversen Erregern. Also strategischer Rückzug, ja, du ziehst deine Leute ab, hinterlässt eben Krankheiten und wenn der Feind dann sich nähert, wird der Feind krank. War auch eine riesen politische Schlacht und so weiter und so fort. Und also es scheint halt eben so, als sei Frank Olson ein Sicherheitsrisiko geworden und relativ bald flog er dann aus dem Hotelfenster, aus einem höheren Stockwerk, war tot. Und hinterher stellte sich raus, der Obduktionsbericht war manipuliert. Er wurde anscheinend betäubt und dann aus dem Fenster geschmissen. Also da lernt man halt, auch wenn die ganz klaren Antworten nicht immer da sind, lernt man halt so ungefähr, wie der Hase halt eben läuft. Und als dieses Buch erschien, ja, Deckname Artischocke und so, und da war ja gerade eben 9-11 und da waren auch diese Milzbrand-Briefe. Und dann wird in dem Buch halt eben dann geschildert, dass Agenten des FBI und des Heimatschutzes, glaube ich dann auch noch, dass diese Agenten halt rumgingen und haben alle möglichen Leute abgeklappert, Adressen abgeklappert. Darunter auch Rentner, glaube ich, dieser Norman Corner, ja, der halt eben dann auch da an biologischen Sachen rumgeforscht hatte früher. Und diese Leute haben sich dann halt geäußert gegenüber den Agenten. Nein, ich habe keine komischen Sachen gesehen in den letzten Jahren. Ich habe keinen Kontakt mit irgendwelchen komischen Leuten, schon gar keine Islamisten. Und ich habe jetzt auch nichts gehört von anderen Leuten, die da irgendwie relevant sind in dem Forschungsgebiet. Also da wurde halt wirklich alles abgeklappert. Dann gab es halt eben dann Bücher von Überläufern aus der Sowjetunion, also Ali Bekov, Pasechnik und so, die erklärten dann nicht nur, wie da drüben in der Sowjetunion Biowaffen produziert wurden, in erheblichen Mengen, also 10-mal mehr als im Westen vermutet wurde, sondern man hat auch erklärt, wie halt Geheimdienste wie der KGB überall auf der Welt versucht hatten, an neue Viren ranzukommen. Also wenn zum Beispiel dann in Deutschland, in Marburg, da ein neuer Erreger entdeckt wurde, man nannte ihn später sogar Marburg, dann hatte relativ schnell der KGB eine Probe davon beschafft. Und es gab dann so die eiserne Regel, wenn halt solche Proben transportiert werden, zurück in die Heimat, dann darf man da nicht fliegen. Also man darf da keinen Flugverkehr machen, sondern nur in Zügen oder Autos. Weil halt einfach die Gefahr ist zu groß, wenn man da im Flugzeug sitzt mit so einem Virus irgendwo in einer Metallbox oder sowas, in einem getarnten Container. Wenn das Flugzeug abstürzt, könnte er voll die Seuche ausbrechen. Und das ist halt einfach nur mal international so die Sache. Das heißt, Geheimdienste versuchen alle möglichen neuen Erreger zu klauen, versuchen Labors zu infiltrieren und wer weiß, was dann letztendlich wo landet. Ja, es gibt korrupte Forscher, auch in Amerika, die dann vielleicht Sachen heimlich verkaufen an irgendwen für Geld. Es gibt verrückte Forscher, es gibt Schlamperei, ja, wo Leute dann Sachen rausgetragen hatten, die eigentlich streng geheim sind, aus Fort Detrick, wo auch Olsen war und so. Alles Mögliche gibt's da. Wir haben auch frühzeitig darauf hingewiesen in unserer Berichterstattung über die Pandemie, dass es halt Labors gibt in Pakistan, die nicht sonderlich gut abgesichert sind. Ja, und die Amerikaner machen sich da große Sorgen drüber. Also nicht nur Sorgen über die Atomwaffen da von Pakistan, sondern eben auch über die biologische Forschung da in Pakistan. Und wer weiß, was da alles rausgetragen wurde. Die forschen sicherlich auch an neuartigen Fledermaus-Coronaviren. Also die eigentlichen Ermittlungen sind natürlich geheim, wo die Pandemie herkommt. Und deswegen sollte man halt sich da einlesen in das Thema oder man sollte halt eben, ja, halt bessere Berichterstattung suchen, die nicht einfach nur so parteipolitisch ist. So, jetzt wird also dann 4chan als links wahrgenommen, Drosten wird halt bei uns so wahrgenommen als irgendwie links oder pro-Establishment und so. Und jetzt halt eben dann der Vorwurf mit dieser neuen Medienkampagne, Drosten hätte da jetzt mords viel vertuscht. Also seine Verschwörung irgendwie von Drosten und so. Also wenn jetzt Drosten klagen möchte gegen halt irgendwie das Cicero-Magazin oder den einen Typen, der da interviewt wurde, das würde wahrscheinlich der ganzen Sache viel mehr Aufmerksamkeit geben. Also Drosten war ja sowieso der Prügelknabe für viele, also verbal gesehen halt eben dann leider die Zielscheibe für viel Hass und Wut. So als hätte er die ganzen Antworten, so als hätte er irgendwie das alles mitverbrochen oder was ja auch immer mitschwingt, Drosten hätte sich da beteiligt an der großen Fake-Pandemie, wobei es die Pandemie in so vielen verschiedenen Ländern auftritt, in so vielen verschiedenen politischen Systemen und es gibt so viele Experten weltweit mit ihren jeweiligen Fachgebieten, die halt eben dann Experten, die gesagt haben, ja, die Pandemie ist ernst, man muss darauf reagieren mit Impfstoffen, mit diversen Maßnahmen und da kommst du nicht drum herum. Also, Cicero hatte das Gespräch mit dem Physiker Roland Wiesendanger jetzt veröffentlicht vor ein paar Tagen und so. Andere Publikationen sprangen da so ein bisschen drauf auf, ja. Und die meisten Vorwürfe sind ja bekannt. Also es ging dann um diesen Beitrag in dem Magazin Lancet, wo man so getan hat, als sei es eine dumme Verschwörungstheorie, hier zu forschen über einen Laborursprung und so. Das sind alles bekannte Vorwürfe. Auch die WHO hatte vor der Pandemie schon die Vorgabe, jede neue Pandemie zunächst als natürlichen Ursprung zu behandeln. Für andere Thesen und Ermittlungen seien Sicherheitsbehörden aus diversen Ländern zuständig. Ist natürlich dann bequem, wenn die WHO dann auf dem Papier so tut, als könne man das alles so trennen, ja. Aber wie wir gesehen haben, in der Praxis überschneiden sich halt zivile und militärische Bereiche andauernd. Das ist nicht nur so bei den Amerikanern, sondern auch bei den Chinesen ist jetzt auch wirklich nichts Neues, dass halt alle möglichen Forschungseinrichtungen in China in irgendeiner Form mit dem Militär zusammenhängen. Und so richtig will man da nicht drüber sprechen. Ja, also intern bei einer Diskussion haben dann führende Forscher gemeint, ja, kann durchaus ein Laborursprung sein. Und dann, also 4chan war beteiligt an dieser internen Diskussion, Francis Collins war beteiligt und Drosten hing da irgendwie auch noch mit drin und so. Und dann wurde halt eben dann auch so ein bisschen angedeutet, ja, wenn jetzt hier so eine ganz breite Diskussion stattfindet, also so lese ich das jetzt, wenn so eine ganz breite öffentliche Diskussion stattfindet, dann würde das der Wissenschaft und der internationalen Gemeinschaft möglicherweise großen Schaden zufügen. Das ist jetzt eine schwammige Formulierung, also da geht es jetzt nicht nur unbedingt um den Ruf der Forscher oder um die Forschungsgelder, sondern es geht halt einfach um die Sicherheit und extrem geheime Sachen. Also da wird jetzt halt dann genannt in der Presse jetzt, dass halt das NIH und so, dass diese Behörden halt einen Schaden gekriegt hätten, wenn jetzt so eine breite Diskussion stattgefunden hätte. Weil man halt so ein paar Pennies da rumgeschoben hat an die Chinesen, wobei ja eh fraglich ist, warum brauchten die Chinesen amerikanisches Geld für irgendwelche Virenforschung? Die Chinesen haben doch so viel Geld. Die schwimmen doch ja in Geld und leisten sich neue Flugzeugträger und so. Warum brauchten die Chinesen Pennies von den Amerikanern? Also das ist viel zu klein gedacht, wenn man jetzt hier meint, ja, 4G hätte da die Diskussion da beeinflusst und die öffentliche Diskussion beschnitten, damit halt das NIH nicht irgendwie Schaden nimmt und damit das NIH nicht irgendwie das Geld gekürzt bekommt. Wie wir erfahren haben, das NIH und die Unterabteilungen haben eine Führungsrolle bei der Biodefense, ja, das heißt, die sind sogar wichtiger als jetzt die rein militärischen Einrichtungen. Man muss da mit aller Gewalt irgendwelche Verteidigungskapazitäten entwickeln und das geht halt anscheinend nicht ohne Gain of Function. Also meiner Ansicht nach hätten sich Fauci, Drosten und Leute wie Daszak anders äußern sollen in der Öffentlichkeit. Ja, sie hätten da sich sehr minimal äußern sollen. Schon allein, weil gerade Fauci, Daszak, Collins und so mit drin hingen in dieser China-Sache. Ja, die hätten halt vielleicht sagen sollen, wir untersuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten den Virus und wie er sich verbreitet, kann eine Weile dauern, bis wir halbwegs belastbare Zwischenergebnisse vorlegen können. Punkt. Jetzt heißt es halt in den aktuellen Berichten, es hätte halt so eine fiese Einflussnahme gegeben, ja. Und dann plötzlich hätten halt Forscher öffentlich gesagt, ach, das sei eine dumme Verschwörungstheorie, dass das Ding aus dem Labor kam. Ja, und dann werden hier die Details genannt, also gerade diese Furin-Cleavage-Site, gerade solche Sachen seien eben dann erforscht worden. Und genau das sei eben dann das wesentliche gefährliche Merkmal von dem neuen Virus SARS-CoV-2, der jetzt halt diese Covid-Erkrankung auslöst. Ja, also wenn jetzt Fauci oder Daszak gesagt hätten, dass das halt alles ziemlich mies aussieht, dann wäre das eine diplomatische Krise zwischen den USA und China gewesen. Und wir wissen bis heute nicht, was wirklich der Ursprung ist von der Pandemie. Ja, das heißt, kann sein, dass das Wuhan-Labor infiltriert war von einem oder mehreren Spionen, die das neue Virus klauten vor einer Pandemie. Das ist halt einfach so. Das ist schon eine ziemlich paradoxe Situation, nicht wahr? Kann man einfach Fauci trauen? Nein. Kann man Daszak einfach so trauen? Nein. Drosten? Nein. Den Vorgesetzten? Nein. Den noch höheren Ebenen? Nein. Aber kann man irgendwelchen potenziellen Angreifern trauen, die da vielleicht die USA angreifen möchten, Europa angreifen möchten mit irgendwelchen Kampfstoffen? Ja, kann man irgendwelchen potenziellen Angreifern da draußen trauen? Nein. Wir werden keinen Blumentopf gewinnen, wenn wir solche wichtigen Themen halt als diesen Streit betrachten zwischen links und rechts. Weil die Leute werden so oder so einfach dann jeweils weiterhin Republican wählen oder Democrat. Ja, oder bei uns, es werden immer die gleichen Parteien gewählt. Da kannst du dir also den Mund fusselig reden und dir die Finger wund tippen. Ja, und jetzt diese halt Sachen verteilen gegen Fauci und gegen Drosten und so weiter. Aber du kommst eigentlich dann den tatsächlichen geheimen Ebenen dadurch nicht wirklich näher. Wenn man sich an so einer komischen Hexenjagd beteiligt, auf solche Rädchen im System wie jetzt Fauci oder solche Leute wie Drosten, wenn man sich an so einer Hexenjagd beteiligt, dann macht man es eigentlich weniger wahrscheinlich, dass da Whistleblower kommen oder dass da eine richtige Diskussion stattfindet und dass man halt tatsächlich dann irgendwas erreicht. diverse Politiker da draußen, Medienleute, Online-Influencer. So viele Leute da draußen äußern sich jetzt seit 2 Jahren über die Pandemie und wollen eigentlich letztendlich doch nur ihre Zielklientel befriedigen. Das heißt, sie wollen sich selber profilieren, sie wollen sich halt einfach selber beliebter machen, sie wollen irgendwelche politischen Punkte kassieren, sie wollen halt ihre Lieblingspartei unterstützen und hoffen, dass sie dann irgendwie mehr gewählt wird. Und jetzt haben wir 2022. US-Präsident Joe Biden schwächelt, die Democrats schwächeln und jetzt gerade bei den Midterm-Elections, also diesen wichtigen Wahlen jetzt, da wird es sicherlich noch die ein oder andere Kampagne geben, politische Kampagne geben in Bezug auf die Corona-Pandemie, weil man einfach damit die Leute beschäftigt hält und irgendwelche Wählerstimmen damit hier beeinflusst. Wir hatten jetzt auch einen Beitrag hier auf recenttab.com über diese neue Lockdown-Studie von halt Autoren aus halt großen Industrie-Thinktanks und so. Also die Bild-Zeitung hat da so eine große Schlagzeile geliefert. Sie finden unsere Analyse auf recenttab.com. Also da hatten dann 3 Ökonomen halt so ein bisschen Zahlenmagie rum hier gemacht und untersuchten sowieso bloß den Anfang der Pandemie, also wo es sowieso wenig Infektionsgeschehen gab im Vergleich zu später. Und man schlussfolgert dann, dass jetzt Zwangsmaßnahmen nicht viel gebracht haben. Ja, also freiwillige Maßnahmen hätten ja auch funktioniert. Bis das dann halt eben dann durchgefiltert und weiterverarbeitet wird, verwurstet wird zu einer Bildschlagzeile, heißt es dann, Lockdowns bringen nichts, Lockdowns bringen nichts und so. Und das ist, was bei Leuten dann hängen bleibt. Und die lesen sowieso nicht die richtige Studie und bringen das auch nicht hier irgendwie in den Kontext. Also es ist zwar erschienen hier bei irgendwie Johns Hopkins und so, wird ja dann immer wieder erwähnt von Leuten, die das posten. Oh, wie glaubwürdig das jetzt sei, weil es ja von einem akkreditierten Institut kommt. Aber ich meine, glauben jetzt Leute wirklich auf einmal, dass sie von einer elitären Einrichtung wie Johns Hopkins, dass sie jetzt da plötzlich die Wahrheit kriegen? Und immer wenn dann von so einer großen Uni irgendwas rauskommt, was das Klientel halt nicht hören will, dann wird es ja beklagt, dass das von großen Unis kommt. Oh, seht her, das Establishment und bla 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 bla. Also man pickt sich das dann immer irgendwie so raus, wie man es halt eben dann gerne hätte. Ja. Also da glauben Leute jetzt tatsächlich, dass sie dann gerettet werden von Fox News und der Bild-Zeitung und so vor der linken Weltverschwörung und so. Also KKR, der große Investor, ist ja auch bei Springer eingestiegen. KKR ist vertreten bei Bilderberg-Konferenzen und so. Und wir sehen halt eben dann so ein bisschen Corona-Aktivismus bei der Bild. Ja, und die Autoren der neuen Studie, Jonas Helby, Lars Jonung und Steve Henk und so, also die hängen halt rum mit diesen Thinktanks aus dem Umfeld der Koch-Brüder Koch Industries. Und das sind ja genau die Kreise, die auch die Verschwörungsmedien unterstützt hatten. Also schon im Kalten Krieg. Koch gab Geld an die John Birch Society und die brachten die Bestsellerbücher raus. Also Verschwörungsbestsellerbücher raus. Ja, von Gary Allen und solchen Autoren. Und das wurde halt so ein. Da wurden also dann alte, oftmals grob falsche Verschwörungsnarrative, vor allem über die Rothschilds und was dann nach der Schlacht von Waterloo passiert sein soll. Also viele von diesen alten falschen Narrativen wurden dann halt in die moderne Zeit rübergezogen und schmackhafter gemacht für ein konservatives Publikum, also vor allem auch Republican-Publikum. Mal dann so das so dargestellt, alle großen Verschwörungen, fiesen Geheimoperationen, das sei alles so eine linke Weltverschwörung. Und dementsprechend müsse man den rechten Milliardären vertrauen, halt so Leute wie die Koch-Brüder oder Koch Industries, damals noch der ältere Koch. Man solle sich an diese etablierten rechten Kreise halten, etablierten rechten Organisationen halten und so. Und dann könnte man die große Verschwörung bezwingen. Ich meine, noch simpler und noch offensichtlicher geht's eigentlich nicht mehr. Also man spricht hier ein Klientel an in der Bevölkerung, das eigentlich sehr misstrauisch ist und du kriegst dieses Klientel dazu, einem erheblichen Teil des amerikanischen Establishments zu vertrauen. Und das ist halt eben so eine bizarre Nummer, die man halt immer wieder sieht bei Verschwörungsmedien, typischen Verschwörungsmedien. Die tun ja immer so, als seien sie die größten Geheimdienstexperten, aber meistens sind sie halt unglaublich schlecht, was das Verständnis betrifft von Geheimdiensten und den Supermächten. Und dann wird dann immer so gesagt, okay, hier ist eine große Verschwörung, also was weiß ich, um Corona oder welches andere Thema gerade halt das dominierende Thema ist. Hier gibt es eine riesen Verschwörung und eine riesen Bedrohung und hier sind gleichzeitig unsere Retter. Also da wird dann die Angst, die natürlich dann entsteht durch die große Bedrohung, gleich wieder halt eben ausgeglichen mit dieser massiven Hoffnung. Ja? Also zum Beispiel Donald Trump rettet uns vor der neuen Weltordnung oder Wladimir Putin rettet uns vor der neuen Weltordnung. Der ganze Corona-Aktivismus rettet uns vor der Corona-Verschwörung. QAnon, da werden wir jetzt alle gerettet und so. Also man balanciert das immer wieder aus. Ja, das heißt, wir sehen es ja gerade so übel in den amerikanischen Verschwörungsmedien, Infowars und so weiter. Also immer wieder neue apokalyptische Sensationsberichte, wie tödlich die Impfungen gegen Covid angeblich seien. Und gleichzeitig präsentiert sich ja dann Infowars als die Rettung auf das Problem. Das heißt, sie machen ja Agitprop gegen die Impfung. Und wenn du jetzt dann irgendwie mehr Geld gibst an Infowars und solche Medien, dann würdest du halt die Menschen da draußen retten und die ganze Situation retten. Ja, genauso wurde ja dann diese Problematik da interpretiert über Joe Rogan, den Podcaster, und Spotify, wo halt der Podcast gehostet wird. Also Joe Rogan, der ja wirklich kein Experte ist für irgendwas außer jetzt Comedy und Mixed Martial Arts. Rogan, der die Sendung immer noch macht wie vor 10 Jahren, also er ist halt ein Typ mit einem Computer, hat keine richtigen Profis angeheuert, die ihm da helfen mit Forschung. Er hat auch keine Zeit für richtige Bildung und Forschung. Und dieser Joe Rogan meint dann irgendwie, es sei eine gute Idee gewesen, diesen Malone einzuladen in die Sendung. Und es sei jetzt irgendwas Besonderes, ihn einzuladen, obwohl Malone vorher schon durchgereicht wurde von allen großen Pro-Republican-Medien. Tucker Carlson, Sean Hannity, Glenn Beck und. Also Rogan hatte da jetzt keinen Untergrund-Whistleblower gefunden, kein Einhorn gefunden, sondern es ist einfach nur so ein Typ, der Aufmerksamkeit will und das sagt, was halt viele hören wollen. Das heißt, Leute haben sich teilweise einfach gegen die Impfung entschieden und wie es halt in der Natur des Menschen ist, sucht man nach einer folgenschweren Entscheidung immer wieder Bestätigung für diese Entscheidung. Also man will immer wieder Rechtfertigungen hören und alles andere wird dann halt einfach ausgeblendet und abgeblockt. Ja, so läuft das halt. Und diese neue Studie da von oder über Johns Hopkins, ja, was jetzt auch in der Bild-Zeitung da erwähnt wurde, in der Studie definiert man einen Lockdown als mindestens eine staatliche Zwangsmaßnahme, also nicht pharmakologische Maßnahme. Also alleine das Verbot von Großveranstaltungen, was man ja auch in Schweden gesehen hat lange, ja, also keine Treffen mehr von mehr als 100 Leuten oder 50 Leuten oder whatever. Selbst wenn solche Großveranstaltungen verboten sind, zählt das in der Studie schon als Lockdown. Wobei der Begriff ja in der Alltagssprache eher meint mehrere Verbote. Ja, dass man kaum noch vor die Tür kann und so. Also da hat man dann hier eben in einem begrenzten Zeitraum halt Daten angeschaut und es wurde auch so der Eindruck suggeriert, teilweise auf Social Media, da wären jetzt 18.000 Studien ausgewertet worden. Nein, man hatte zuerst einen Pool hergenommen von 18.000 Studien, hat eine Stichwortsuche gemacht und dann blieben erstmal nur 1.000 übrig und dann hat man auch wieder alles Mögliche aussortiert und es blieben dann letztendlich nur 24 oder so Studien übrig, die man dann wirklich ausgewertet hat. Das heißt, man konnte schon mal nicht mit allzu viel Material arbeiten. Und landet man jetzt mit Covid im Krankenhaus oder gar auf der Intensivstation, nützt einem auch so eine Studie von Ökonomen nichts mit haufenweise Zahlenmagie darin. Allein in den USA gab es bisher rund 1 Million überzählige Todesfälle. Und im Zusammenhang mit Covid und so. Und gerade in den USA sind ja Risikofaktoren sehr stark verbreitet, wie Übergewicht, hohes Alter und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also wir haben schon sehr, sehr viele Tote. Einige Tote waren wirklich vermeidbar. Diese Leute haben sich halt nicht impfen lassen, weil sie lieber hörten auf Fox News oder Infowars oder solche Medien. Falls Sie, also es wird noch viele Studien geben in den nächsten Jahren und so über die Corona-Pandemie und wer weiß, wie viele Leute sich dann überhaupt noch für das Thema interessieren. Falls dann in 10 oder 15 Jahren eine weitere Pandemie passiert, entweder durch einen Spillover in einer ekligen Pelzfarm oder einem überfüllten Open-Air-Fleischmarkt oder durch einen Laborunfall, dann kann man zwar manche Lektionen aus der alten Corona-Covid-Pandemie hervorkramen, aber man hat es dann trotzdem mit einem anderen neuen Virus zu tun und man steht wieder vor der hyperkomplizierten Frage, welche Zwangsmaßnahmen nun angebracht seien. Also, in Sachbüchern über biologische Waffen erfährt man unmissverständlich, dass ein Erreger mit Eigenschaften wie Covid heiß begehrte Ware ist, weil er über einen langen Zeitraum hinweg stabil und gefährlich bleibt, nicht zu zerstörerisch ist, aber auch nicht mit schwachen Maßnahmen eingedämmt werden kann. Die Hemmschwelle für einen gezielten Angriff ist niedrig und das Angriffsziel muss eben herumstreiten, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen. Es ist erstaunlich und frappierend, wie viele Hobbyaktivisten da draußen meinen, sie verstehen das alles besser als ich. Ich bin jetzt zwar nicht 17 Jahre lang oder was spezialisiert gewesen auf Bioterror, biologische Kriegsführung und Biodefense. Aber das Thema war eigentlich das Erste, was ich als Schüler noch richtig gründlich mal mir angeschaut hatte, mich da reingearbeitet hatte. Also damit fing das eigentlich bei mir erstmal alles an. Das heißt, ich habe mir da kein Verschwörungsmaterial reingezogen, sondern halt richtige Recherche. Das heißt, ich bin auf das Buch gestoßen, Deckname Artischocke, auf das Buch gestoßen über die zugehörige TV-Dokumentation. Das war in den öffentlich-rechtlichen Medien. Also maßgeblich für mich war jetzt zu Beginn nicht irgendwelche Verschwörungsmedien oder sowas. Es ist frappierend, was für Leute da draußen glauben, sie verstehen das alles viel besser als wir. Also ob jetzt irgendwelche Vegan-Köche oder Musikanten oder irgendwelche Leute, die mal Wirtschaftsautoren waren und so. Ja, das heißt, auf einmal wachsen anscheinend die ganzen Experten hier auf den Bäumen. So viel, was ich in den letzten 17 Jahren gemacht hatte, so viel beschäftigt sich halt eben mit diesen Supermächten, die jetzt halt relevant sind beim Thema Covid. So viel beschäftigt sich mit den militärischen Aspekten, den geheimdienstlichen Aspekten. Aber jeder dahergelaufene Aktivist oder jeder Konsument von irgendwelchem Aktivistenmaterial meint dann jetzt irgendwie, sie sind viel, viel schlauer als wir. Es kann jetzt dann durchaus eine Follow-up-Attacke geben mit einem zweiten Virus. Das habe ich auch von Anfang an immer gesagt. Das war ja auch einer der Gründe, warum viele verschiedene Länder mit vielen politischen Systemen, mit vielen verschiedenen Experten, warum so viele Länder, die Pandemie halt dann relativ schnell in den Griff kriegen wollten, weil sie halt die nächste Pandemie fürchten. Es kann eine Attacke geben mit einem zweiten Virus während der jetzigen Pandemie. So eine Kombinationsattacke ist natürlich dann besonders perfide, insbesondere wenn dann auch noch ein Computervirus dazukommt, also eine Cyberattacke. Von Anfang an habe ich darauf hingewiesen, ja, ich möchte ja keine unnötige Panik verbreiten, aber es ist, wie es ist. Es kann jederzeit ein zweites Problem dazukommen und das ist nicht nur ein addiertes Problem, sondern die Gefahr multipliziert sich. Und dann kann jetzt im Laufe dieses Februars jetzt, oder vor allem Ende Februar, kann es kommen zu einem Ukraine-Krieg. Also das heißt, die Russen überrollen dann die Ukraine, vielleicht sogar das Baltikum, vielleicht sogar mehr. Und dann ist das Thema plötzlich dann das dominierende Thema. Und genau bei dem Thema bin ich extrem spezialisiert. Ja, das heißt, jeder kann nachvollziehen, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Ja, schwerpunktmäßig die drei Supermächte, wie sie beschaffen sind, wie sie entstanden sind, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen, was da die geheimen Ebenen waren und sind. Also das ist mein absolutes Spezialgebiet. Und es wird natürlich dann wieder so sein, dass halt dann, wenn es losgeht, dann verschiedene Gruppen halt wieder festlegen, was jetzt die Narrative sind, also was die Democrats sagen, die Republicans sagen, was irgendwie die Neurechten sagen, was so der Mainstream hier in Europa sagen wird, was die Verschwörungsmedien so sagen werden. Alle möglichen Gruppen präsentieren dann wieder ihre Wunschnarrative, von denen sie sich halt dann am meisten versprechen. Und präsentieren immer genau das Narrativ, das ohnehin in ihren ideologischen Krempel reinpasst. Und dann wird es auch wieder heißen, das ist das Narrativ, das man haben muss. Nur dann ist man einer von den Guten. Und wenn du das nicht hast, bist du einer von den Bösen. Und dann gibt es wieder halt dümmliche Aktivisten, totale Amateure, alle möglichen Aktivisten, die dann wieder mal meinen, sie sind viel schlauer als wir. Und wir seien die Bösen, weil wir nicht dieses oder jenes Narrativ dann hier übernehmen. Ja, also so wird es dann wohl wieder kommen. So läuft's halt immer. Wenn die Russen also jetzt dann erhebliches Territorium besetzen, dann werden halt einige Leute schreien, das sei schon okay so oder das sei gerechtfertigt oder das sei halt gut für die Konservativen weltweit, dass jetzt die Russen sowas machen. Es wird heißen, dass halt die Russen sowieso das Opfer sind und nur reagiert hätten. Es wird heißen, dass es uns in Europa oder in Amerika eigentlich nicht zu interessieren hat, was mit der Ukraine passiert. Ja, es gäbe ja viel wichtigere Themen und so. Und so weiter und so fort. Also da sehen wir ja jetzt schon, wir haben da auch einen Beitrag dazu gemacht, wie jetzt schon diese Narrative da vorbereitet werden. Also gerade bei den Konservativen in Amerika. Also wir sehen da, dass jetzt Medien, gerade Fox News, Tucker Carlson und so, dass die es halt jetzt probieren mit diesem Geschwätz, ach, was interessiert uns die Ukraine und so. Und die Linken regen sich doch hauptsächlich irgendwie drüber auf, weil halt Putin konservativ ist. Und die linken Medien wie CNN und das Weiße Haus unter Joe Biden, die würden da unangemessen Panik verbreiten und vielleicht sogar noch die Krise auslösen. Also schuld sind immer die Democrats, ja, ja. Und so what? Also wenn Putin in Anführungszeichen sich da neues Territorium holt, so what? Ja, und nur Kommunisten würden sich ja deswegen aufregen. Also das ist jetzt so das, was Tucker Carlson versucht auf Fox News. Wobei das ja einige noch nicht so ganz genau festgenagelt ist. Das heißt, man lässt da sich Optionen offen. Man weiß ja noch nicht, wie viel sich die Russen vielleicht holen an Territorium. Wenn das jetzt nur so ein Stückchen Ukraine ist und so eine Landbrücke zur Krim, dann könnte man vielleicht dieses Tucker Carlson-Narrativ halt festigen. Ah, so what? Warum sollen wir da uns jetzt aufregen wegen so einem kleinen Stückchen Land? Ja? Und wir sehen jetzt auch, wie Infowars, eigentlich klassische Verschwörungsmedien, es mit dem exakt gleichen Narrativ versuchen. Breitbart genauso. Dabei sind Fox, Breitbart und Infowars eigentlich unterschiedliche Medien. Infowars, klassische Verschwörungsmedien. Breitbart so irgendwie neu, modern, konservativ. Und Fox News ist halt eigentlich eher so Republican Mainstream. Trotzdem versuchen es jetzt alle drei mit diesem Narrativ. Aber wenn halt dann doch zu viel Territorium erobert wird von Russland, vor allem jetzt das Baltikum, also NATO-Mitglieder, ja, dann könnte auch ein Tucker Carlson halt seine Linie anpassen und sagen, okay, das ist jetzt halt doch irgendwie zu heftig. Aber selbst dann kann man wieder das Argument bringen, die Biden hätte das ausgelöst, die Linken hätten das herbeigeschrien und so, und die Linken seien alle schuld. Und sobald dann dieses dumme Geschwätz, dieses dumme Gestreite wieder da ist, links gegen rechts, Democrats gegen Republicans, dann sind die Bürger wieder mal beschäftigt mit dem Gestreite und die Bürger erfahren nie, was wirklich läuft und die kriegen auch keine bessere Lösung hier von dem Konflikt. Dann bei der Republican-Politik gibt es so eine gespaltene Situation. Also es gibt dann so die alteingesessenen, mächtigen Republicans, die hocken auch in den ganzen Ausschüssen fürs Militär und Geheimdienste, und die alteingesessenen sagen, okay, halt mal die Fresse, Tucker Carlson, ja, du hast viel zu wenig Ahnung, du machst nicht die Arbeit, die wir machen, du siehst nicht diese ganzen geheimen Informationen, die wir sehen. Machen wir halblang, Tucker. Und dann gibt es so die neuere Garde an Republicans, also gerade auch Rand Paul, der ja so rumstänkert gegen Fauci. Interessanterweise, so Atlantic Magazine, gerade solche neueren Republicans, die dann irgendwie Geld bekommen von Peter Thiel, diesem reichen Typen, diese neuen Republicans sind da wesentlich forscher und sind eher soft gegenüber den Russen und stellen sich jetzt nicht unbedingt so hinter die Ukraine. Ja, aber auch ein Rand Paul kann sein Narrativ natürlich dann anpassen und so weiter und so fort. Das wird sich dann zeigen. 2015 veröffentlichte ich ein Buch mit dem Titel 2020 Weltkrieg oder Weltregierung. Das Jahr 2020 tauchte sehr häufig auf in den Plandokumenten aus verschiedenen Nationen, die aufrüsteten, was das Zeug hielt und unbedingt in dem anvisierten Zeitraum ihre Streitkräfte modernisiert haben wollten. Ich argumentierte, dass ein Konflikt globalen Ausmaßes durchaus von einem Kartell der Supermächte heimlich abgesprochen sein kann, um den Vorwand zu liefern für eine Weltregierung. Es könnte auch ein Weltkrieg nur glaubhaft angedroht werden, um die Weltregierung formen zu können. Quasi in letzter Minute einigen sich dann die Supermächte doch noch nach Drehbuch und die Weltbevölkerung ist erleichtert. Wir haben jetzt schon das Jahr 2022 und wir stehen jetzt kurz vor einer Invasion der Ukraine durch Russland. Und es kann schnell ausgeweitet werden zu einer Rückeroberung ehemaliger Sowjetstaaten. Es hätte auch 2020 bereits so weit kommen können, aber es geschah die Corona-Pandemie, die nun zumindest so weit gehandhabt wird von verschiedenen Staaten, dass man Zeitpläne für andere Dinge nicht mehr so stark aufschieben muss. Ja, es kann aber auch erst 2023 soweit sein oder 2025 soweit sein, dass die ganze Welt sich fürchtet vor einem eskalierenden militärischen Konflikt. Niemand außer uns hat sich systematisch mit der Frage auseinandergesetzt, ob es ein heimliches Kartell der Supermächte gibt. Also du wirst immer darauf gedrängt, dir irgendein Standardnarrativ rauszusuchen. Es macht für hochgerüstete Supermächte schlichtweg keinen Sinn, tatsächlich in einem echten Konkurrenzverhältnis zueinander zu stehen und sich tatsächlich mit allen Mitteln gegenseitig zu bekämpfen. Die Bildung eines Kartells kennt man sowohl bei Megakonzernen als auch bei großen Mafia-Organisationen. Man teilt sich das Territorium und die Kundschaft auf und diktiert die Preise. Im Falle der Supermächte sind die Preise für die Bürger nicht einfach nur Steuerzahlungen, sondern auch die Unterwerfung unter zig Gesetze und der mentale Dauerstress sowie Wehrdienst. Alle drei Supermächte entsprangen höchst fragwürdigen Revolutionen und es muss zwangsläufig auch schon lange vor den Behördengeheimdiensten des 20. Jahrhunderts weitreichende professionelle Geheimdienststrukturen gegeben haben. Niemand hat bisher so wie wir die drei Revolutionen in Amerika, Russland und China untersucht. Also ich empfehle Ihnen halt eben auch meine Bücher, ob jetzt als Printbuch oder als Audiobuch, und auch unseren neuen Dokumentarfilm Unter der Hand, das militärische Wesen der Klimaforschung. Also, schauen Sie rein, shop.recenter.com, shop.recenter.com. Dort finden Sie alles Mögliche, auch Ausrüstung, Langzeitlebensmittel, Stromgeneratoren. Ja, die Lieferzeiten sind natürlich recht lang geworden. Und gerade in einer Krise oder kurz vor einer weiteren Krise, da steigt natürlich dann die Nachfrage nach bestimmten Sachen, aber das Angebot wird auch meistens immer schlechter. Lieber früher kaufen als zu spät. Also können Sie sich vorstellen, was dann los ist, wenn hier dann der Ukraine-Konflikt richtig eskaliert. Schauen Sie rein, shop.recenter.com. Ich danke für die Aufmerksamkeit, für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.